Ja, Magas Pralle Plaudertasche Podcast und hier ist er. Und die Maga, die hat ganz viele Fragen für eine ganz tolle Gästin dabei. Und die Maga, die legt jetzt gleich los.
Genau,
Maga,
genau.
Fang an.
Also ich bin so geehrt, ich habe nämlich heute eine Frau Dekanin bei mir. Und zwar ist es die Uta Lehner und da freue ich mich ganz riesig, dass sie zu mir gekommen ist und bei uns heute im Podcast mitmacht. Herzlichen Dank, Frau Dekanin, gell?
Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf und Ihre Fragen, Ihre Neugierde stillen darf.
Ja, das ist doch schön. Ja, also ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man mal jemanden auch interviewt, der eine Wahnsinnskarriere hat als weibliche Person. Ne? Das muss man immer wieder dazu sagen, es ist ja immer noch meistens ein wenig Männerwelt und so. Und habe mir gedacht, also ich muss sie ansprechen, ich muss fragen, ob es zu uns kommt. Ja, ja, also gut, am 01.01.2022 hat ein Pfarrersehepaar, nämlich die Frau Uta und ihr Mann, der Wigbert Lehner, beide so um die 50 oder wahrscheinlich 49 oder 48, die Leitung des Dekanats Feuchtwangen übernommen. Und die Frau Uta Lehner war ja schon 2013 stellvertretende Dekanin und seit 2017 Schulreferentin des Dekanats. Ihr Mann dagegen, der Wigbert Lehner, war zusätzlich zur Gemeindearbeit seit 2019 Regionenpfarrer mit einem Seelsorgeauftrag in der Kirchengemeinde Feuchtwangen. Ja, also Frau Dekanin, Sie müssen uns ein wenig erklären, was ist denn zum Beispiel eine Schulreferentin und ein Regionenpfarrer? Wie kann man das unseren Zuhörern ein wenig näher bringen?
Schulreferentin ist die Person, die im Dekanat verantwortlich ist für die Organisation des Schulunterrichts. Mhm, also Kontakt zu den Schulen halten, welche Lehrkräfte für den Religionsunterricht werden benötigt und dann die vorhandenen PfarrerInnen, ReligionspädagogInnen den Schulen zuzuweisen, dass sie wissen, wo sie eingesetzt werden.
Also, das war mal eine ganz präzise Antwort, ja. Und der Regionenpfarrer?
Der Regionenpfarrer war ein... Ja, war eigentlich, weil es fast schon Vergangenheit ist jetzt mit den Veränderungen, der Gedanke, eine Stelle zu haben im Bereich Feuchtwangen, die einen kleineren Seelsorgeauftrag hat, also für weniger Menschen zuständig ist, im ganz normalen Besuchen, bei den Beerdigungen, in den ganzen Kasualien und dafür ein bisschen Freiraum hat, dort einzuspringen, wo notwendig ist, dass jemand einfach eine Unterstützung braucht.
Sehr gut.
Sei es, dass es eine Vertretung ist, weil ein Kollege im Ruhestand gegangen ist, da einzuspringen. Wenn jemand krank ist, ja, Mädchen für alles zu sein, Not am Mann auszufüllen.
Das haben Sie jetzt ganz gut erklärt, also ganz gut geschildert. Also die Regionalbischöfin, die Frau Gisela Bonowski, hat damals gesagt, das Dekanspaar bringe Zukunftsideen für die verschiedenen Reformprozesse in unserer Kirche mit. Sie seien in der Region verwurzelt und könnten als Dekane den Teamgedanken des Dekanats an oberster Stelle leben. Das hat sie gesagt und das hat sie auch sehr vortrefflich formiert. Jetzt ist meine Frage, wo kommen Sie beide her, Sie und Ihr Mann?
Wir kommen beide aus zwei unterschiedlichen Regionen Bayerns.
Wirklich?
Ja. Aha. Ich komme aus Schweinfurt ursprünglich und mein Mann aus dem Allgäu. Sprich, uns hat es hierher in die Region verschlagen, als es darum ging, wo können wir uns vorstellen zu arbeiten.
Was war denn eine große Herausforderung für Sie, dass Sie Dekanin, dass Sie das angeboten gekriegt haben? Was hat Sie da bewogen überhaupt, das anzunehmen? War das eine Riesenaufgabe eigentlich? Ja, doch schon. Ne?
Es ist eine große Aufgabe, aber ich war ja schon vorher in den ganzen Prozessen drin als Stellvertreterin meines Vorgängers und wollte da einfach dranbleiben. Ich wollte da weiter das, was ich angefangen hatte, mitzuwirken, dann auch umsetzen können. Das war mir ganz, ganz wichtig. Herausforderung ist es klar, plötzlich die Rolle zu wechseln von der Pfarrerin zur Vorgesetzten, von derjenigen, die mitdenkt, auch die Impulse zu setzen. Mhm. Es war bedingt eine Herausforderung, weil ich vieles kannte. Aber natürlich die Veränderungen in der Kirche und das, was im Moment auch alles gefordert wird, an Wandel,
ja,
das sind Herausforderungen, wo man drauf reagieren muss und wo es in die Zukunft geht, die man noch nicht kennen,
ja,
wo vieles offen ist.
Ja, also es ist ja bekannt, ihr Mann hat dann 2025 sein Amt ruhen lassen und Ina wurde dann 2026 die Dekanatsstelle im neuen Dekanat an Sulzach und Würnitz angeboten. Und ihr Mann war dann wieder so braver, normaler Pfarrer, ne, in Feuchtwangen. Und ja, also waren Sie dann praktisch ein Jahr wegen so simultan miteinander engagiert?
Ne, von 22 bis 25 waren wir beide Dekane, Dekanin in Feuchtwangen. Da haben wir die Stelle geteilt. Und dann kam eben die Veränderung mit dem ersten Schritt aufs große Dekanat zu. Das konnte erst 26 umgesetzt werden. Und da war dann die Entscheidung, dass er sich ganz zurückzieht und ich schon ganz den Dekansanteil im großen Dekanat übernehme, einfach weil es weniger Reibungsverluste hat und klarer ist, wer ist die Ansprechperson.
Also sagen wir mal so, es ist ja eine wahnsinnig große Ehre, sowas zu machen und ein wahnsinniges Vertrauen. Und hätte jetzt dann Ihr Mann das nicht lieber umgekehrt haben wollen und das er Dekan und Sie die brave Pfarrerin? Wie, oder ja, das ist halt interessant zu wissen. Ne?
Ich glaube nicht. Er ist viel mehr der Gemeindepfarrer als ich.
Aha, okay.
Seelsorge schlägt sein Herz ganz, ganz stark. Und das sind die Bereiche, auf die ich jetzt komplett, nicht komplett, aber doch zu großen Teilen verzichte. Aha. Über 80% meiner Stelle sind Leitung, strukturieren, mit den Kirchengemeinden, mit den Pfarrern unterwegs sein, Gespräche führen, strukturell denken, Entwicklungen denken.
Ja,
ich glaube, das war schon immer mein Ding, eher was mir Spaß macht.
Ja,
auch.
Und ich denke, das haben sie dann alle zwar schon rausgefunden, wer wegen das so in der Richtung machen
Wir
kann.
Wir haben die ganze Zeit seit unserem Berufsleben Einstieg angefangen, die Stelle zu teilen. Anfang auf einer Stelle. Und es hat immer wunderbar funktioniert und sehr funktional. Wir haben zwar Anfang versucht, alles gleichberechtigt zu machen, aber sehr schnell gemerkt, wir haben unsere Schwerpunkte.
Ja, das ist ganz wichtig. Und dass man dann eine ganz tolle Symbiose daheim hat, ne, das ist wichtig. Ja, ich denke dann oft einmal, es gibt so viele Dekanate, die gar nicht mehr existieren. Ich denke zum Beispiel in Heidenheim, da habe ich ja Verwandtschaft, der Dekan war in Heidenheim, Dekan Franz, das ist aber schon echt lang her. Und dann, unser Wassertrüdingen auch, ne? Das war also für uns unglaublich, dass jetzt da kein Dekanat mehr ist, ne? Haben jetzt diese Sparmaßnahme, hat das irgendwie mit den vielen Kirchenaustritten zu tun gehabt oder was denken Sie da?
Sicher ist es die Veränderung der Struktur, nicht nur Kirchenaustritte, einfach Rückgang der Kirchenmitgliedszahlen. Ja. Es sind ja auch Wegzüge, es sind einfach viel mehr Menschen, die versterben, als geboren werden, Kinder, die nicht getauft werden auch.
Ja.
Es ist ein Grund unter anderem. Natürlich, Dekanate werden kleiner und die Funktionalität dann aufrechtzuerhalten, ist natürlich eine größere Herausforderung.
Ja, das ist klar. Ne?
Und da sind es die Einheiten, die es auch einfacher machen, wenn sie größer sind. Aber es kommt hinzu etwas, was man aus einem anderen Bereich ganz gut kennt. Fachkräftemangel. Wir haben auch nicht mehr so viele Pfarrer, Pfarrerinnen und wenn ich auf der Ebene der Pfarrer spare, muss ich auch die Ebene drüber sparen.
Ja, freilich. Das ist klar.
Also das ist wirklich so, das was nachvollziehbar ist. Viele gehen in Ruhestand und die nachkommen im Pfarrberuf, sind einfach weniger. Und das betrifft nicht nur einen Pfarrberuf, das betrifft genauso die Diakoninnen, es betrifft genauso die ReligionspädagogInnen, die im ganzen kirchlichen Bereich unterwegs sind. Und da muss man die Stellen neu aufstellen. Stellen werden nicht größer, es werden in einem bestimmten Bereich weniger Stellen.
Ja.
Ohne dass es weniger Gemeindeglieder unbedingt sind, die auf eine Pfarrperson fallen. Und da ist es einfach notwendig, neu zu strukturieren.
Ja, das ist richtig, was Sie so sagen. Das muss ich sagen, das wird schon jeder wegen so im Leben mitkriegen. wie sie sagen, es sind dann viele, die lassen sich gar nicht mehr taufen, aber wie dann schon kirchlich heiraten, ne, das, oder wie kirchlich beerdigt werden. Also ich finde, das ist dann immer ein Unding. Entweder bin ich bei meiner Kirche und als ich beim Teufel tue, und eigentlich, was ich jetzt da wieder sage, und aus der Kirche austreten, weil ich vielleicht so viel Kirchensteuer zahlen muss oder so. Na, ich brauche schon meine Kirche, auch wenn ich nicht so oft in die Kirche gehe. Aber ich habe dann früher, also meine Oma, die hat mich sehr mit dem Gottesbüchler und alles, ich habe alle Geschichten gekannt, also habe dann immer geriene, wenn irgendwas Trauriges war. Also ich habe schon das recht gut erlebt durch meine Oma, muss ich sagen. Jetzt habe ich eine Frage, was hat sie eigentlich in ihrer Jugend bewogen, so einen Schritt zu machen in einen christlichen Beruf? Haben Sie Elternhaus ein sehr christliches gehabt, so, dass du auch schon Pfarrer sind oder irgendwie? Schon wenig,
ne? Also für mich war es, das, was ich erlebt habe in der Jugendarbeit, Glaube von Gott angenommen zu sein, die Liebe Gottes, die ich erfahren habe, auch weiterzugeben. Richtig christliches Elternhaus. Meine Mutter war in der Kirche, war engagiert als Ehrenamtliche. Aber da war auch eine Distanz da. Also mein Vater war sehr distanziert aufgrund seiner persönlichen Geschichte mit Glaube aus seiner Familie heraus. Und Pfarrer, ich kann höchstens mit einem katholischen Pfarrer dienen. Das ist ein Großcousin von mir.
Also der ist in meiner Generation in der Verwandtschaft. Ja, aber das
also
ist...
Also evangelische Pfarrer nicht.
Ja, ja. Ja. Sie und Ihr Mann, Sie haben ja einen neuen Dettelsau studiert. Das sagt man ja, das ist der evangelische Vatikan. Habe ich mir mal sagen lassen. Und ich gehe jetzt davon aus, dass Sie sich da wegen kennen und lieben gelernt haben. Oder konnte es so sein?
Das so? Ist so, ja.
Oder war es so Kindergartenliebe wie bei mir? Ich habe ja meinen Mann im Kindergarten schon verehrt und er mich. Und ja, naja. Also Sie haben sich da kennen und lieben gelernt.
Das Wir haben so uns wunderbar. Da kennen und lieben gelernt. Mein Neuendettelsau ist nicht so groß, so viel ja, gibt es da nicht.
Ja.
Gelegenheit macht Liebe, wenn man nur Theologen um sich hat, dann trifft es einen Theologen.
Ja, freilich. haben Sie dann miteinander studiert in Heidelberg so simultan? Oder war das
mehr
so,
oder weniger. Mehr es oder war weniger. Ein bisschen immer versetzt. Von Neuendettelsau bin ich eher nach Heidelberg gegangen. Mein Mann ist dann erst noch mal ins Ausland, nach Israel gegangen.
Ja, 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 habe ich schon gehört. Ja.
Dann ist er nach Heidelberg gekommen und da haben wir dann den Rest sehr unseres schön. Studiums verbracht, bis wir ins Vikariat sind.
Ja. Wie geht jetzt einmal so ein christliches Studium so vonstatten? Wie ist denn da die Hierarchie? Wie fängt man da so ein wenig an, so alles, ne?
Also ich hoffe mal, dass es heute noch so ist, weil es schon lange ist und inzwischen haben sich die Studiencurricula geändert.
Ja, ja, ja.
Na, aber man fängt auch, und das ist auch heute so, mit den Sprachen an, ja. Den alten Sprachen. Wenn man Latein mitbringt, Latein? Muss man das nicht mehr machen.
Okay, Griechisch, Altgriechisch.
Griechisch, dann? Altgriechisch natürlich. Aha. Und Hebräisch.
Hebräisch,
die Sprachen
ja,
der Bibel,
ja, klar.
Die man einfach können muss. Und dann blättert sich schon auf. Natürlich Neues Testament, mehrheitlich Griechisch, Chim ist ein großes Fach. Altes Testament ist einfach. Dann praktisch systematische Theologie, Dogmatik, das Denken, was wie kriegt man diesen Gott, diesen Glauben zu greifen, die praktische Theologie, wo es dann ja ins Konkrete geht, Religionspädagogik, Predigtlehre, Umsetzung und die Kirchengeschichte.
Ja.
Das sind mal die großen Fächer und natürlich viele Facetten gibt es noch. Also in Neuendettelsau wurde damals die feministische Theologie der Lehrstuhl eingerichtet. Inzwischen ist ganz viel in Richtung Genderforschung, auch einfach nochmal anders auf Theologie guckt.
Man muss das alles berücksichtigen, also da haben Sie vollkommen recht, ja. Sie haben ja zudem auch Soziologie studiert mit dem Magister Artium. Also das ist ja wie ein Master-Degree, ne? Das ist ein schweres Wort und trocken und also Hut ab, muss ich sagen. Ja, ja, das ist schon was ganz Besonderes. Waren eigentlich dann da schon irgendwie wegen die Kinderlein im Anmarsch oder ist das danach passiert oder vorpassiert oder wie?
Das war danach dann der Fall.
Okay.
Als alles soweit klar war und es quasi aufs Pfarramt zuging. Okay. Das war im Vikariat.
Ja, schön, ja. Ja, Sie haben ja einmal Pfarrstelle miteinander gehabt, 2014 in Oberammfrach. Oberammfrach, ja, so heißt es ja, genau. Das ist ja im Dekanat Feuchtwangen. Das war ja damals schon ein wenig ideal, dass Sie da miteinander waren, ne? Und jetzt ist natürlich ein ganz gewaltiger gemeinsamer Sprung nach oben, ne? Das ist schon was ganz Ehrenwertes, dass man so eine tolle Position bekommt, ne?
Also 2004 waren wir schon. Das war unser erstes
Stelldaten-Vikariat.
Genau.
Sehr schön. Jetzt ist im Dekanat Feuchtwangen, da sind ja 13 Kirchengemeinden, ne? Glaube ich, oder wie? Mhm. Und es sind 13.000 evangelische und im Dekanat Dinkelsbühl 12.000 und in Wasserdrüdingen 8.000. Mhm. Was bietet also konkret Dekanat an? Ich kann mir schon denken alles, aber das ist immer so wichtig, dass unsere Zuhörer das auch einmal so von der Fachperson hören. Und darum frage ich natürlich oft auch mal vielleicht, es gibt keine dumme Fragen, aber man muss ein wenig was fragen, ne? So ist es. Welche Dienstleistungen bietet ein Dekanat an?
Dienstleistungen ist eigentlich schwierig zu sagen. Mhm. Es ist die übergeordnete Struktur zu den Kirchengemeinden.
Ja.
Die nächste Ebene. Eigentlich ist es am besten zu erklären, wenn ich es mit dem staatlichen Bereich vergleiche. Da haben wir auf der unteren Ebene die Kommunen und Städte, das wäre vergleichbar zu unseren Kirchengemeinden.
Ja.
Und dann gibt's einen Landkreis drüber als Organisationseinheit. Und quasi das ist die Ebene vom Dekanat. Es sind, natürlich bin ich die Dienstvorgesetzte von den Pfarrern,
genau,
die in den Gemeinden arbeiten. Mhm. Das Dekanat ist die Organisationseinheit, auf der Kirchengemeinden organisiert sind, zusammenarbeiten, wo Vertretungspläne gemacht werden, damit, wenn Pfarrer A im Urlaub ist,
ja,
auch die Gemeinde, wenn ein Todesfall ist, versorgt ist, wenn Pfarrer krank wird, sich zu vertreten. Es sind die Bereiche, Dekanat, wo man Richtung Zukunft denkt. Wie setzen wir die Strukturen um, wo wir sehr, sehr viele kleine Gemeinden haben? Wie sollen die zusammenarbeiten? Das ist eigentlich der Bereich des Dekanats.
Des Dekanats, ja. Ja, ja. Ja, Sie haben schon mal erwähnt, wie hat sich jetzt die Arbeit im Dekanatswesen in den letzten Jahren geändert? Ne? Es gibt viel Kirchenaustretungen, ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Es haben Sie ja erwähnt, dass also Fachkräftemangel ist. Gibt es eigentlich dann doch noch einige, die so einen christlichen Beruf wählen wollen? Oder?
Gibt es natürlich.
Ja.
Aber es werden einfach weniger. Und da muss man gucken, wie wir unsere Gemeinden gut versorgen können, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer nahe bei den Menschen sind.
Genau.
Dass sie wissen, Mensch, wenn ich die Telefonnummer anrufe, dann erreiche ich meinen Pfarrer.
Ja.
Das ist einfach das Wichtige, was auf der Kirchengemeinde und Dekanatsebene dann eben organisiert werden muss.
Ja, dass man jemand hat, dem er mal sein Herz ausschütten kann, der an zuhört. Und also das ist ja, ja, wie erreichen Sie am Menschen, die meinetwegen auch so dringend einmal Hilfe benötigen oder nach einer Unterstützung suchen? Oder können Sie das dann weiterleiten und sagen, also pass auf, da ist eine Dame, die ist in Rente und die hilft Ihnen und geht mit Ihnen mal vielleicht da einkaufen oder horcht Ihnen zu. Ne? Das ist ja die Alterseinsamkeit, die ganz schlimm ist. Ne? Das ist ganz schlimm.
Weil ich sagen muss, das erreicht eher auf der Ebene der Kirchengemeinden, die Pfarrer,
die wirklich
ganz arg in Kontakt mit ihren Leuten sind, wünschenswerterweise.
Ja, ja, so soll es ja sein, ne?
Ich werde angesprochen, man ruft an, aber es sind die selteneren Fälle. Und natürlich leitet man weiter. Wo ist jemand, der vielleicht da Hilfe leisten kann? Ist es das diakonische Werk? Sind Gesprächsangebote notwendig über die kirchliche allgemeine Sozialarbeit? Muss ich jemand einfach vermitteln, dass er sich an die Stadt wendet, um Anträge auszufüllen, weil er gerade finanziell Mittel braucht?
Genau. Ja, also das ist ganz wichtig, dass man, und ich glaube auch, dass es gibt dann doch ab und zu Ehrenämter, wo so Freiwillige sich dazu, die einfach sagen, ich gebe jetzt da ein wenig Unterstützung für jemanden, der total hilflos ist. Also ich bräuchte halt immer jemanden, der mit dem Computer rumtut. Ne? Weil das ist ja so, früher, das hat man nicht gekannt. Ne? Und heutzutage, jetzt Kind, kennt sie eher aus wie unser Arzt.
Also das ist natürlich das Feld breit, wo man ja, sich ehrenamtlich freilich. Betätigen kann. Ja. Und weil Sie das gerade sagen, also bei uns hier in der Region jetzt nicht, aber ich weiß von Projekten, wo quasi Jugendliche und Senioren zusammengebracht werden, um einen Silbersurfer-Kurs zu machen.
So, also da, was ist das, ein Silbersurfer? Also, dann schauen wir hin.
Man lernt.
Herrlich.
Die Jugend lehrt ja, die Alten den ja, Umgang mit dem Handy. Ja, ja. Ja, dann ist, unter dem.
Das finde ich so toll, ja.
Also, das ist ein Bereich, aber natürlich auch einfach in Corona ganz arg. Ja, Einkaufshilfe, wo Leute bereit ja, waren, sofort ja, zu. Das Feld ist breit.
Das Feld
in
ist
den
breit,
Tafeln
ja,
ist ein ganz, mhm, ganz großes.
Ja.
Bereich auch, wo Menschen sich engagieren, mhm, aber bis hin ehrenamtliche Arbeit auch, bis hin zu Gottesdienst halten.
Welche Rolle spielt eigentlich zum Beispiel Integration in Ihrer Gemeinde so? Haben wir eigentlich viele, ich sage jetzt einmal, farbige Christen bei uns, die vom Ausland kommen, die ja da drüben meinetwegen schon evangelisch gewesen sind, also bevor sie geflüchtet sind oder so. Gibt es da genug bei uns noch? Oder wie ist das so? Oder weniger?
Also ich kann es nicht sagen, wie viele es sind. Es ist letztlich, wenn es um die Liebe Gottes geht, macht man keinen Unterschied.
Ja, ja,
es geht natürlich um Annahme, Gleichberechtigung.
Genau, genau.
Da macht die Hautpigmentierung ja, genauso wenig was aus, ob ja, die Haare rot, grün oder blau
ja, genau,
sind. Natürlich gibt es Menschen, die Migrationshintergrund haben, mhm, die da sind, aus dem Bereich des Iran zum Teil auch, die auch Christen werden mhm, hier, aber sie machen keine großen Einheiten aus. Also, und die haben ihre Bezugspunkte in den Gemeinden dann ganz häufig über Personen, mhm, die sie mitnehmen, die sich im Flüchtlingsarbeitskreis zum Beispiel auch engagieren und die da dann Anknüpfungspunkte
genau, ja, haben. Genau, ja, und dann ist man da integriert und dann kann man da ganz toll agieren, ja, das stimmt. Was halten Sie eigentlich von Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare? Das ist ja auch immer so ein Thema, ne?
Also meine allerschönste Trauung, die ich jemals gehalten habe, war die eines schwulen Pärchens.
Ach schön, ach, das finde ich
war,
toll.
Es gab kein Paar, möchte ich wirklich sagen, die so überzeugt und für die es so wichtig war, den christlichen Segen, den Segen Gottes zu bekommen.
Ach, das ist doch toll, ne?
Das ist einfach das, was ich da erlebt habe, denen war so ein Anliegen.
Ja, ja.
Ich sag, ja, das war.
Also das haben Sie jetzt so toll gesagt, ne? Weil das ist ja alles heutzutage gang und gäbe und so. Und dass dann doch ein paar sich unbedingt und Schirm Gottes stellen wollen dafür. Also das finde ich schon eine ganz tolle Sache, ja. Was haben Sie eigentlich so, was könnten Sie sagen, was sind Ihre persönlichen Erfolge, die Sie jetzt da wegen so nachdenken lassen? Was habe ich ganz Tolles bewegt? Was war so, wo ich mich ganz stolz gefühlt habe? Was könnte es sein? Ja, ich frage schon manchmal ja wegen Sachen, gell?
Ich glaube, es geht nicht um Erfolge. Mir ist es ganz, ganz wichtig, mit den Menschen vor Ort unterwegs zu sein und sie mitzunehmen. Mhm. Dass es gelingt, das, was an Anforderungen, sage ich mal, ganz von oben, von der Landeskirche auf die Dekanate und auf die Kirchengemeinden mhm, herunterzukommt, das zu vermitteln und Menschen mitzunehmen und zu suchen, dass wir da gute Wege finden, mhm, die hier es gelingen lassen, dass Glaube weiterleben kann.
Schön.
Und das ist manchmal ein bisschen schwierig in Passung zu bringen mhm, und wird uns immer wieder mhm, herausfordern. Und es geht darum, den Glauben an Gott einfach den an die Menschen zu bringen. Schön. Und Menschen dabei zu halten.
Ja.
Und da geht es nicht wunderbar, um persönliche Erfolge, ja, wo habe ich was erreicht.
Ja, na ja, gut, ja, war vielleicht ein wenig eine dumme Frage, aber ja, aber das ist oft ist einmal so, dass man irgendein Erlebnis hat und man sagt, Mensch, da war ich eigentlich richtig stolz, dass ich das so gemacht habe. Was sind, Sie arbeiten bestimmt da mit anderen Organisationen und Institutionen zusammen, ganz normal, wie immer.
Ja, Kommunen, ne? Natürlich Kommunen, Ansprechpartner, alles, ne? Natürlich viel im diakonischen Bereich. Auf Landkreisebene hat man immer wieder Kontakt, ja, auch mal mit dem Landrat. Also, ja,
das halt so, ne? Klar. Und was bedeutet für Sie jetzt zum Beispiel die evangelische Kirche da am Kirchendach, am Pfingstmontag auf dem Hesselberg? Ich weiß zum Beispiel, wie wir jung waren, und da muss mein Mann vom Burschenkreis, hat man da gesagt, ne, vom evangelischen Burschenkreis, die mussten dann da rauf und mussten die Stühl und Bänk aufbauen, ne, und haben da im Zeltlager hinten geschlafen, da hinten in so. Und es war für die Burschen immer der Highlight. Ne? Mal wegen von daheim fort, mal eine Zigarette rauchen, ne? Dürfen, ohne dass einer schaut. Also das war schon immer so toll. Sie haben ja drei Kinder, ne? Und meinen Sie, dass die auch einmal ein wenig so in die Schiene der Theologie reinrutschen oder nicht so?
Die gehen eigene Wege, ja, ganz andere Wege. Da waren wir schlechte Vorbilder, immer wieder abrufbar sein. Wir waren zwar viel zu Hause, ja, wir haben oft zusammen zum Mittagessen, Papa und Mama waren da. Aber es war auch abends unterwegs, dann kam das Telefon, man musste weg. Das hat nicht so gereizt. Ja. Und als Pfarrer guckt man, wenn man engagiert ist, und als Pfarrerin nicht immer unbedingt auf die Uhr. Es ist manchmal schon, dass man viel Zeit reinsteckt.
Ja, das, also ich sag dann
auch immer. Es gibt auch die Zeiten, wo es weniger ist, ja, und das darf sein.
Und das, ein guter Ausgleich ist dann immer ganz wichtig, ne? Aber da gibt es zu meiner Zeit im Gymnasium, da hat es immer Kassen, ne? Pfarrerskinder sind meistens die quirligsten und die lautesten, ne? Hat man gesagt, Pfarrerskinder, mühes Kühe, geraten selten oder nie, so war der Spruch damals immer. Ja. Und jetzt habe ich was gehört, da ist ein Schüler im Religionsunterricht gefragt nach den vier Evangelisten. Dann hat er gesagt, Johannes, Lukas, Lothar, Matthäus. Habe ich auch recht lachen müssen. Wie es halt so ist. Also, ich habe jetzt viel gefragt und habe ganz tolle Antworten gekriegt für unsere Hörer. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute zu uns gekommen sind und sich die Zeit genommen haben. Und wir trinken jetzt dann noch ein bisschen Kaffee und essen eine Butterbrezel dazu. Ne? Das muss immer sein. Und ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Dekanin. Vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
So, und das war jetzt rundum, nein, das war es nicht, das war Margas pralle Plaudertasche, und Margas pralle Plaudertasche hat jetzt Ruhe und die Brezen warten, und da freuen wir uns alle drauf. Und vielen Dank nochmal an die Frau Dekanin Uta Lehner und an die Marga. Und wenn Sie rund um den Hesselberg, das kommt später. Wenn Sie Margas pralle Plaudertasche abonnieren wollen, dann können Sie das gerne tun. Jetzt im Anschluss gibt es einen Button, draufdrücken, und dann haben Sie immer die neueste Folge von Margas pralle Plaudertasche. Bis dann, danke und tschüss.